NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Jetzt, 20 Jahre nach Dollys Geburt, des Schafs, das als erster Klon eines erwachsenen Säugetieres in die Geschichte der Wissenschaft einging, hat sich in der Klontechnik viel getan. Darüber werden wir heute berichten. Und in unserem Schwerpunkt geht es um die Suche nach Alternativen zum Plastik. Eigentlich war seine Erfindung, Anfang des 20. Jahrhunderts, ja etwas Praktisches. Mit dem Plastik war ein Material entstanden, das eine endlose Wandlungsfähigkeit verspricht und dazu noch unglaublich haltbar ist. Heute wissen wir aber, dass genau das das Problem ist. Gerade weil Plastik so haltbar ist, ist die Belastung der Umwelt durch Plastikabfälle größer und nachhaltiger, als wir früher gedacht hätten. Gibt es alternative Materialien, die anstelle des Plastiks in der Herstellung verschiedener Sachen eingesetzt werden können? Wissenschaftler haben sich in unterschiedlichen Bereichen darüber Gedanken gemacht. Herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn. Am kommenden Dienstag ist es genau 20 Jahre her. Ein kleines Lämpchen stellte die Welt der Wissenschaft auf den Kopf. Denn am 5. Juli 1996 wurde das walisische Bergschaf Dolly geboren. Der erste Klon eines erwachsenen Säugetiers. Es war eine Sensation. Dolly wurde zum Symbol für die Schöpfung aus Menschenhand. Aber die Geburt sorgte nicht nur für Hoffnungen, sondern löste auch Ängste aus. In die Natur in diesem Maße einzugreifen, kann immer auch Folgen haben, die sich vorher nicht einschätzen lassen. Da waren sich viele Kritiker der Klontechnik sicher. Das konnte Wissenschaftler aber nicht davon abhalten. Seit Dolly haben Forscher weltweit einen ganzen Klontier-Zoo geschaffen. Auf das geklonte Schaf folgten geklonte Ziegen, Schweine, Pferde und viele andere Tiere. Bis heute setzt die Wissenschaft große Hoffnungen in die Klontechnik, um Krankheiten besser zu verstehen oder Medikamente zu entwickeln. Aber ausgereift sind die Methoden bis heute noch nicht. Viele Tiere sterben beim Klonen oder kommen krank oder missgebildet zur Welt. Anne Kleinknecht über den aktuellen Stand des Klonens, 20 Jahre nach Dollys Geburt.
Mitten auf dem belgischen Land, keine 10 Minuten von der niederländischen Stadt Maastricht entfernt, liegt das Gestüt Sangersheide. Rund 150 Dressur- und Springpferde wachsen in diesem Idyll auf. Einige davon sind ganz besondere Tiere, erzählt der Pferdezüchter Tom Lemmens.
This is Shilano Alpha. This is the oldest cloned horse that we have here at the farm.
Das ist Shilano Alpha. Er ist das älteste geklonte Pferd hier auf dem Gestüt. Er ist ein Klon des Originals Shilano. Shilano selbst war ein wirklich gutes Sportpferd und ein exzellenter Zuchthengst. Seine Nachkommen haben olympisches Niveau. Shilano starb, als er 8, 9 Jahre alt war. Und jetzt sind wir froh, einen Klon von Shilano zu besitzen, dessen Gene wir für die Zucht verwenden können.
In der EU dürfen keine Tiere für die Zucht geklont werden. Die Besitzer zahlen deshalb bis zu 100.000 Euro, um ein erfolgreiches Pferd in den USA oder in Argentinien kopieren zu lassen. Zum Beispiel von der amerikanischen Firma Viagen. Sie klont Rinder, Schweine, Pferde, Schafe, Tiere, die besonders viel Milch geben oder robuster sind als andere. Christoph Thehn vermutet, dass in vielen europäischen Ställen längst Klonnachkommen stehen. Der Tiermediziner leitet das Münchner Institut TestBiotech.
Man kann im Internet inzwischen solche Sperma von geklonten Bullen auch in Europa bestellen. Ist auch hier nicht verboten. Also man könnte hier auch die Nachkommen von geklonten Tieren hier im Kuhstall finden unter Umständen. Ist nicht registrierungspflichtig, ist nicht kennzeichnungspflichtig. Also schwer zu sagen, welchem Umfang das wirklich stattfindet. Aber das ist ein Zweig, in dem Klonen Eingang gefunden hat. Und es gibt Firmen, die damit Geld verdienen.
Und das bedeutet, auch in der EU haben wir vermutlich längst Schnitzel oder Joghurt von Klonnachkommen auf dem Tisch. Für die Verbraucher besteht dadurch zwar keine Gefahr, die Forscher haben bislang keinen Unterschied festgestellt zwischen herkömmlichen Lebensmitteln und denen von Klonen. Trotzdem lehnt eine Mehrheit das Verfahren ab, aus ethischen Gründen. Denn die Klontechnik ist auch 20 Jahre nach Dolly alles andere als ausgereift. Die häufigste Methode ist der sogenannte somatische Kerntransfer. Dabei entfernt man im Labor zunächst das genetische Material einer Zelle, also den Zellkern. An seine Stelle kommt die genetische Information aus einer Körperzelle des Tieres, das man klonen möchte, erklärt Christoph Thehn.
In dieser Eizelle wird der Zellkern aus der Körperzelle wieder reprogrammiert. Er erlangt wieder seine ursprüngliche Potenz, seine embryonale Potenz, sich in alle möglichen Organe und Körperfunktionen zu differenzieren. Und dann beginnt dieser Zellkern an der Entstehung eines Embryos teilzuhaben.
Doch bei der Reprogrammierung der Zellen passieren immer wieder Fehler im Erbgut und in der Art und Weise, wie die Gene reguliert werden.
Und im Ergebnis sieht man eine große Bandbreite von kranken Tieren mit fehlerhaften Organen, mit zu großen Gliedmaßen. Man sieht Totgeburten, Atemnot nach der Geburt und viele Tiere verenden dann auch in den ersten Wochen, auch wenn sie lebend zur Welt gekommen sind.
Trotzdem setzen Forscher weiterhin auf die Methode. Manche träumen zum Beispiel von genetisch veränderten Tieren, die uns irgendwann allergenfreie Kuhmilch oder gesünderes Schweinefleisch liefern. Bei der sogenannten transgenen Gentechnik entnehmen Forscher einem Tier Zellen und verändern die DNA im Labor. Sie fügen zum Beispiel ein Gen hinzu oder schalten eines aus. Anschließend verschmelzen sie die genetisch veränderten Zellen mit einer Eizelle und reprogrammieren sie nach der Dolly-Methode. 2015 hat die amerikanische Lebensmittelbehörde FDA zum ersten Mal gentechnisch veränderte Lachse zugelassen, erzählt Heiner Niemann vom Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit in Mariensee.
Es geht darum, dass man diese Lachse gentechnisch so verändert hat, dass sie fortlaufend auch wachsen und dadurch innerhalb eines kürzeren Zeitraums deutlich größer werden und dadurch entsprechend natürlich mehr Filets liefern.
Noch ist der Fisch das einzige zugelassene transgene tierische Lebensmittel. Ganz anders sieht das beim sogenannten Gene Farming aus. Hier werden gentechnisch veränderte Säugetiere zu Arzneimittelherstellern. Seit einigen Jahren liefern zum Beispiel Ziegen den Wirkstoff für ein kostbares Blutverdünnungsmedikament.
Man produziert wertvolle, biologisch aktive Proteine, Medikamente in der Milchdrüse von genetisch veränderten Tieren. Die produzieren ja solche Eiweiße normalerweise nicht in der Milchdrüse. Das kann man durch entsprechende Modifikationen des Genoms machen und die Tiere dann über den Klonprozess erstellen. Da gibt es inzwischen eine ganze Reihe von solchen Produkten, die zugelassen sind. Das erste war der antihumane Antithrombin 3, was unter dem Namen Atrin sowohl in Europa als auch in den USA zugelassen ist.
Mittlerweile hat die Europäische Arzneimittelbehörde EMA neben der Medizin aus dem Ziegenstall noch weitere Medikamente aus transgenen Tieren erlaubt. Und Wissenschaftler denken bereits einen Schritt weiter. Sie wollen ganze Zellen, Gewebe und sogar Organe transgener Tiere für die Biomedizin nutzen. Noch sind die Verfahren sehr kompliziert und aufwendig, aber aus Sicht des Europaparlaments auch vielversprechend. Deswegen soll das Klonen für Forschungszwecke in der EU auch weiterhin erlaubt werden. 20 Jahre nach Dollys Geburt sind die Forscher heute allerdings nicht mehr ganz so euphorisch. Denn die Erfahrungen mit der Klontechnik haben gezeigt, auch wenn die Methode die Welt der Wissenschaft von einem Tag auf den anderen revolutioniert hat, sie zu perfektionieren, erfordert harte Arbeit.
Anne Kleinknecht über den Stand der Klontechnik in Deutschland. Walk on to the heavy stone. 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 Walk on to the stone. Keep moving. Keep moving along. Though you come find your way, there will shines in the darkness. Keep moving on. There's a way. There's a way. There's a difference. Die Musik, die Sie hören, ist von Corin Bailey Ray. Die CD heißt The Heart Speaks in Whispers. Und nun kommen wir zu unserem Schwerpunkt: die wissenschaftliche Suche nach Alternativen zum Plastik. Plastik benutzen wir täglich. Es ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Aber leider auch nicht aus unserem Müll. Die Plastiktüten in Geschäften nicht mehr umsonst zu vergeben, ist natürlich sinnvoll, um Menschen vom massenhaften Plastikkonsum abzuhalten. Aber es muss noch mehr passieren. Denn Plastikmüll ist eine Bedrohung für unsere Umwelt. Und er baut sich ausgesprochen langsam ab. Hunderte von Jahren braucht er bereits, um sich überhaupt zu zersetzen. Aber vollständig abgebaut ist er dann immer noch nicht. Plastikmüll bedeckt jetzt schon weite Teile des Bodens unserer Weltmeere. Ob ganze Plastiktüten, PET-Flaschen oder winzigste Teilchen, also Mikroplastik. Mit tragischen Folgen für die Meerestiere. Sie halten das Plastik oft für Nahrung, fressen es und verhungern dann, weil sich ihr Magen mit dem sich nicht abbauenden Müll füllt. Außerdem gelangen die im Plastik enthaltenen schädlichen Substanzen wie Weichmacher in ihre Körper und vergiften sie. Unzählige Tiere wie Wale, Robben, Delfine oder Seevögel verenden auf diese Weise. So haltbar Plastik ist, in diesem Fall ist das kein Vorteil des Materials. Ein Kunststoff, der auch mit Hilfe von Erdöl hergestellt wird, also zu allem Übel auch noch einen unserer fossilen Rohstoffe verbraucht. Schon lange suchen Wissenschaftler nach Alternativen, einer ökologischeren Variante des Plastiks. Wissenschaftler an der Universität Bayreuth haben eine gefunden. Annette Eversberg mit Einzelheiten.
Eine Welt ohne Kunststoff ist kaum denkbar, aber wenn Kunststoff vom Wertstoff zum Müll degradiert wird, ist der Schaden für die Umwelt groß, sagt Christian Laforge, Tierökologe an der Universität Bayreuth.
Die Gefahr von Plastikmüll ist sehr komplex. Die Gefahr, die davon ausgeht, hängt sowohl von dem Ausgangsmaterial ab, aber auch vor allem von den Additiven, die oft beispielsweise hormonelle Auswirkungen auf Organismen haben und zum anderen natürlich auch auf die Oberflächenbeschaffenheit und auf die Größe von dem Plastik. Das heißt, größere Plastikfragmente können von Organismen als Nahrung verwechselt werden, wie beispielsweise Seevögel oder eben auch Schildkröten. Bei Mikroplastik ist gezeigt worden, je kleiner die Fragmente sind, dass sie eben auch bei Muscheln beispielsweise ins Gewebe übertreten können und dort zu entzündlichen Reaktionen führen können.
Fische, Muscheln, andere Tiere, sobald der Mensch sie isst, kommt der selbst produzierte Plastikmüll wieder bei ihm an, in seiner Nahrung. Und dann kann er über die Nahrungskette der Meerestiere auch für den Menschen gefährlich werden, weiß Christian Laforge.
Wenn diese Mikroplastikfragmente auch vom Magen-Darm-Trakt ins Gewebe übergehen, besteht natürlich auch das Risiko, dass es letztendlich sich auch im Nahrungsnetz akkumuliert.
Aber die gute Nachricht ist, eine Welt, in der der Kunststoff grün und damit ökologisch ist, wird immer wahrscheinlicher. Für Oliver Hauenstein vom Lehrstuhl für Makromolekulare Chemie II der Universität Bayreuth und seine Kollegen liegt die Lösung in einem Abfallprodukt, den Orangenschalen und einem Stoff mit dem Namen Limonen.
Limonen ist ein relativ kleines Molekül, was wir eben als Grundstoff im Orangenöl finden oder auch in vielen anderen Zitrusfrüchten. In diesem Orangenöl, was in der Orangenschale sehr großzügig vorhanden ist, können wir genau dieses Limonen extrahieren.
Limonen ist die Basis für einen Kunststoff, von dem die Wissenschaftler feststellten, dass er durchaus mit dem gängigen Kunststoff aus Erdöl konkurrieren konnte. Wenn sie auch noch etwas hinzufügten, CO2, also Kohlendioxid. Denn CO2 ist nicht nur ein Treibhausgas und als solches schädlich für die Umwelt, es ist auch ein Naturstoff, der positive Eigenschaften haben kann. Und in diesem Falle für einen Kunststoff, der der Umwelt keinen Schaden zufügt.
Erstmal haben wir mit dem Limonen natürlich eine Flüssigkeit. Und indem wir das umsetzen mit dem CO2, kriegen wir auf einmal ein Material, was wir zum Film produzieren können, so wie eine Plastiktüte oder eine Kunststoffflasche. Und dann haben wir auf einmal ein mechanisch hartes und transparentes Material.
Einem Kunststoff, der ein Alleskönner sein muss, wie wir ihn auf Erdölbasis kennen. Aus Kunststoff sind unser Föhn, die Kaffeemaschine, der Drucker oder der Computer. Also auch der grüne Kunststoff muss Hitze vertragen können. Und wenn er dann noch zusätzliche Eigenschaften hat, kann man sich, so der Chemiker, neue Anwendungen ausdenken.
Bei uns war vor allem wichtig, dass wir als Kunststoff dieses Material herstellen mit dieser hohen Hitzebeständigkeit und dieser hohen Transparenz. Das heißt, wir können es eben auch für Beschichtungen benutzen, wo diese Eigenschaften eben sehr wichtig sind. Und wir haben auch eine hohe Kratzfestigkeit. Das heißt, wenn man jetzt mit dem Schlüssel drüber kratzt, dann hat es nicht direkt einen tiefen Kratzer und kann eben noch für optische Anwendungen benutzt werden.
Zum Beispiel für Brillengläser oder für Linsen und generell für Beschichtungen aller Art. Eines ist bei diesen Beschichtungen besonders interessant. Sie sind antibakteriell.
Es wachsen keine Bakterien mehr auf der Oberfläche, beziehungsweise sie werden getötet und so können wir natürlich vermeiden, dass sich da jetzt Krankheiten ausbreiten auf dieser Oberfläche oder übertragen werden auf andere, die diese Oberfläche berühren.
Das eignet sich besonders für Kunststoffimplantate, Hüft- oder Kniegelenke, aber auch Behälter und Gerätschaften, die im Krankenhaus verwendet werden und damit das Infektionsrisiko deutlich senken können. Und noch etwas enthält dieser Kunststoff aus Orangenschalen nicht, was man bisher für unvermeidlich hielt, Zusatzstoffe, betont Christian Laforge.
Das bekannteste Additiv ist Bisphenol A, das verwendet wurde. Da ist nachgewiesen, dass dieses Bisphenol A hormonelle Wirkung auf die Organismen, die dem ausgesetzt sind, hat.
Außerdem enthält der Kunststoff aus Orangenschalen auch kein Phosgen, eine Substanz, die giftig ist. Obwohl diese schädlichen Stoffe fehlen, steht der grüne Kunststoff den anderen in keiner Weise nach. Allerdings gab es auch eine harte Nuss zu knacken. Wie kann man es erreichen, dass ein Kunststoff, der sich in Wasser nicht so leicht auflöst und resistent gegenüber Bakterien ist, sich dennoch in der Umwelt schnell abbaut? Auch im Meereswasser. Schneller als der Kunststoff auf Erdölbasis, der 100 Jahre und länger in der Umwelt zu finden ist. Denn wenn diese Fragen nicht geklärt werden können, dann wäre auch ein grüner Kunststoff nicht so grün, wie man sich ihn wünschen würde, sagt Oliver Hauenstein.
Das muss nicht eins zu eins korrelieren. Es kann auch sein, dass man einen grünen Kunststoff herstellt aus biobasierten Grundstoffen, aber der am Ende gar nicht abbaubar ist. Und hier ist es eben wichtig, dass man auch die Chemie und die Eigenschaften dahingehend verändern kann, dass es eben doch diese Interaktion gibt zwischen Wasser oder auch Bakterien oder sonstigen Mikroorganismen und dem Kunststoff, sodass hier eine Angriffsfläche geboten wird, damit dieses nicht für immer existiert.
Und noch einen Vorzug hat der von den Chemikern der Universität Bayreuth entwickelte ökologische Kunststoff. Er tritt nicht in Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion, wie Kunststoffe aus Stärke. Seine Ausgangsbasis sind Orangenschalen, die ohnehin zum Abfall werden. 500.000 Tonnen Limonen kann man pro Jahr aus diesen Abfällen gewinnen, weiß Oliver Hauenstein.
Dieses Öl geht vielleicht in den Grammbereich, aber das Öl beinhaltet dann tatsächlich auch wirklich 90% von diesem Limonen. Das heißt, es besteht fast nur aus Limonen. Und dadurch haben wir natürlich trotzdem einen sehr hohen Ertrag pro Orangenöl, was wir extrahieren können.
Annette Eversberg berichtete über Plastik aus Orangenschalen. Die Suche nach Alternativen zum Plastik. Darum geht es heute im Schwerpunkt bei uns in Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Wie wir gerade ja schon gehört haben, Millionen von Tonnen Plastikmüll landen jährlich in den Meeren. Ein Teil davon sind auch Fischernetze aus Nylon, die im Meer verloren gegangen oder dort einfach entsorgt worden sind. Nach Schätzungen sollen dort jährlich 25.000 solcher Netze schon allein in europäischen Meeren landen. Als sogenannte Geisternetze werden sie dann zu sinnlosen Todesfallen für Fische und andere Meerestiere. In einem Projekt zur Beseitigung dieser Plastikmüll-Geisternetze haben sich Umweltverbände und Wissenschaftler von verschiedenen Universitäten zusammengetan, um eine neue Methode zu testen, mit der die Netze eventuell geborgen werden könnten. Mit einer Egge werden sie den Meeresboden nach ihnen durchkämmen. Aber die Frage ist jetzt, welche Folgen hat diese Methode? Ist es ökologischer, den Meeresboden mit einer Egge zu durchforsten, um die Geisternetze zu bergen, als sie dort einfach liegen zu lassen? Manche Wissenschaftler haben da ihre Zweifel. Ich habe mit Daniel Stepputis, Fischereitechnikforscher am Rostocker Thüneninstitut für Ostseefischerei, darüber gesprochen. Haben Sie an der Methode mit der Egge auch noch Zweifel? Und wenn ja, warum?
Die Frage ist, was man mit dem Bergen der Geisternetze erreichen möchte, wenn das Ziel ist, die Netze aus dem Meer zu holen, weil sie nach wie vor Todesfallen darstellen, dann muss man sich die Frage stellen, ob die Netze wirklich noch fischen in einer großen Menge, sodass dort wirklich Fische in großen Mengen zu Tode kommen. Wenn das Ziel ist, dort die langfristigen Auswirkungen von Plastik im Meer zu reduzieren, weil die sich dann abbauen können und dann in die Nahrungskette kommen können, muss man auch fragen, in welchem Zeitraum passiert das? Oder bleiben die Netze am Boden und werden dort wie vielleicht zum Beispiel zusedimentiert?
Aber sie werden sich doch mit der Zeit in Mikroplastik zersetzen, oder nicht?
Aber es ist ein Unterschied, ob ich Netze auf den Boden lege oder an einen Wrack hänge oder ob ich Plastik in den Wellen sehr starken mechanischen Belastungen aussetze.
Aber all das kann passieren mit diesen Netzen.
Das kann natürlich potenziell passieren. Aber dann ist immer noch die Frage, welche Auswirkungen das Haken mit einer quasi schweren Hake, einer Egge über den Meeresboden vielleicht mehr Umweltschäden verursacht, kurzfristig als langfristig die zersetzenden Netze. Aber das genau macht ja dieses Projekt im ersten Schritt untersuchen, welche Auswirkungen hat das Abhaken des Meeresbodens nach diesen Netzen und ist das überhaupt möglich?
Wie wäre es denn zum Beispiel in diesem Fall auch nach einer neuen Kunststoffart zu suchen, die sich schneller abbaut als das Nylon, aus dem die Netze jetzt ja noch bestehen. Es gibt ja bereits Wissenschaftler, die überlegen, ob es so ein Material geben könnte.
Es gibt eine ganze Reihe von verschiedenen Kunststoffarten, die in Fischereinetzen verwendet werden. Das ist neben Nylon auch Polyethylen, Polypropylen und so weiter. Das Problem hierbei ist, dort kann man natürlich nach Alternativen suchen, die sich langfristig abbauen. Sie dürfen sich natürlich nicht kurzfristig abbauen, sodass der Fischer alle 8 Wochen oder so das Netz erneuern muss, weil es irgendwie hinter seinem Schiff zerfällt. Dafür ist so ein Netz einfach viel zu teuer und auch der Materialaufwand steigt ins Unermessliche. Ein Ansatz wäre, da haben Sie recht, dass man das Netz aus einem Kunststoff baut, das sich über einen langen Zeitraum so abbaut, dass dort kein Mikroplastik entsteht, dann wieder von irgendwelchen Organismen aufgenommen wird, dort Nebenwirkungen potenziell hat und auch in der Nahrungskette landet, bei uns am Ende, wobei der Kunststoff verschiedene Anforderungen natürlich erfüllen muss. Einmal muss er leicht sein, dünn sein, sehr zugstark sein. Da wäre also sehr viel Forschungsbedarf notwendig.
Aber bei der Suche nach besser abbaubaren Alternativen zum Plastik wurden ja in verschiedenen Bereichen auch Möglichkeiten gefunden. Glauben Sie, dass die Probleme größer sind bei Fischereinetzen?
Ich glaube, es gibt dort Herausforderungen, Materialien zu finden, die trotzdem die Fischerei ermöglichen. Zu Fischereinetzen ist die Forschung aktuell noch sehr begrenzt. Also das ist noch ein Forschungsfeld, das man durchaus erweitern könnte. Also es gibt nicht Netze aus abbaubaren Materialien, die jetzt sofort eingesetzt werden können.
Wie wichtig finden Sie das denn? Also jetzt zum Beispiel nach einem Material zu suchen, das dann eben lange hält, damit es dem Fischer auch keine Probleme macht, aber wenigstens, wenn es sich versetzt, trotzdem weniger schädlich für Tiere und Menschen ist als das heutige Material. Ich denke da nur an die Weichmacher in Plastik, die Krebs auslösen können, wenn sie in die Nahrungskette gelangen oder auch das Erbgut verändern und Unfruchtbarkeit verursachen können.
Da kann natürlich ein anderes Netzmaterial helfen. Und das sollte man vielleicht auch tun. Aber im Augenblick wird das sehr wenig getan.
Es gibt ein weiteres Problem, das Sie auch selbst erforschen. Das sind die sogenannten Dolly Ropes, auch aus Plastik hergestellt. Was hat das mit denen auf sich?
Wenn ich sage, der Ersatz von ganzen Netzen mit neuartigen Kunststoffen, die sie selber abbauen, ist sehr langfristig nur möglich, weil wir die Materialien noch nicht haben, kann man vielleicht auch damit anfangen, dass man sagt, welche von den Netzen oder Netzteilen landen am meisten im Meer? Welche Probleme sollten wir uns also zuerst angucken? Und da ist eine von den Netzteilen, die zuerst im Meer landen, ein Teil eines Schleppnetzes, das hauptsächlich zum Beispiel in der Nordsee benutzt wird, zum Schutz der Unterseite des Schleppnetzes. Wenn so ein Schleppnetz das Netzmaterial über den Meeresboden scheuert, wenn es da mal draufkommt, dann ist das natürlich nicht gut für das Netz, für den Fang und so weiter. Insofern machen die Fischer dort so eine Art Schutz unten drunter. Der sieht aus wie ein orangenes, zerzaustes Bärenfell. Besteht aus kleinen Polyethylen-Schnüren, die dann so ein bisschen zerfransen,
also
und das Netz von
Plastik
unten schützen. Genau, aus Plastik. Und das Problem ist, die scheuern sich sehr schnell ab. Da landen also wirklich viele Tonnen jedes Jahr in der Nordsee. Das kann man sehen, wenn man durch die Nordsee segelt oder mit der Fähre fährt, sieht man die manchmal rumschwimmen. Noch besser sieht man die, wenn man nach Helgoland fährt, dort zum Felsen geht und sich anguckt, woraus die Vögel ihr Nestmaterial bauen. Das ist ganz häufig dieses orangene, fasrige Material. Und da kann man schon erahnen, dass davon eine ganze Menge im Meer landet. Also bevor ich ganze Netze ersetze, fangen wir vielleicht mit diesen fasrigen Materialien an. Die Fischer nennen sie Dolly Ropes und da arbeiten wir genau dran.
Was machen Sie da genau?
Wir arbeiten zusammen mit holländischen Kollegen. Die haben angefangen und haben gesagt, gibt es Alternativen zu diesen Dolly Ropes, zu diesen Kunststofffasern? Haben also verschiedene Materialien probiert, die biologisch abbaubar sind, haben Materialien probiert aus festerem Material, sodass sie nicht so schnell verloren gehen, haben aber quasi bisher zumindest noch nichts Richtiges gefunden. Wir gehen einen anderen Ansatz und sagen, ja, Ersetzen von diesen Kunststoffen ist eine gute Sache, aber vielleicht kann man das Netz auch so bauen, dass das Netz gar nicht erst auf den Meeresboden kommt, indem man sagt, brauche ich das Zeug überhaupt oder kann ich was ganz anderes machen?
Also dann würde es heißen, nicht eine Alternative zum Plastik zu suchen, sondern ganz drauf zu verzichten.
Genau, die Verzichtalternative.
Dann ist die Suche nach Alternativen zum Plastik also nicht immer der beste Weg?
Ich bringe mal ein anderes Beispiel. Ich habe neulich eine Fahrradtour gemacht über den Darß. Wunderschöne Gegend, viel Wald. Alle paar Kilometer lag rechts eine Radkappe. Die ist aus Plastik, liegt in der Natur. Und ich habe mich gefragt, was können wir denn machen, damit da nicht alle paar Kilometer eine Radkappe liegt? Wir können sie entweder einsammeln. Wir können überlegen, ob wir die Radkappe fester schrauben, damit sie nicht verloren geht. Wir können überlegen, ob sie aus Kunststoff gemacht wird, das sich nach 2 Wochen zersetzt, was die Autofahrer ziemlich doof finden würden, weil sie alle 2 Wochen ihre Radkappe ersetzen müssen. Oder wir verzichten schlicht auf die Radkappe, weil so richtig brauchen tun wir sie nicht, wenn wir uns Gedanken machen, wie wir das Rad vielleicht anders bauen, damit es ein bisschen hübscher ist.
Ob das auch für Fischernetze möglich ist, ist die Frage. Das war Daniel Steputis, Fischereitechnikforscher am Thünen-Institut in Rostock. Nicht nur Fischernetze, natürlich auch Plastiktüten oder anderer Müll tragen zur Verschmutzung unserer Gewässer bei. Sobald Plastik in der Natur verrottet, zerfällt es in viele Kleinstteilchen. Das sogenannte sekundäre Mikroplastik, das sowohl der Pflanzen- als auch der Tierwelt großen Schaden zufügt. Dazu kommt noch das sogenannte primäre Mikroplastik, das in Kosmetikprodukten wie zum Beispiel Duschgel enthalten ist. Die Kosmetikindustrie verwendet es als Füllstoff oder Bindemittel. 500 Tonnen fallen davon jährlich allein in Deutschland an. Nachdem es durch den Abfluss in unsere Klärwerke gewandert ist, kann es dort nicht vollständig aus dem Wasser herausgefiltert werden. Die Teilchen sind einfach zu klein. Und so gelangt ein Großteil davon auch in unsere Umwelt und unsere Gewässer. In den USA wurde die Verwendung des primären Mikroplastiks aus diesem Grund auch verboten. In Deutschland allerdings noch nicht. Wissenschaftler wollen darum Alternativen zu dem primären Mikroplastik schaffen, die Kosmetikfirmen verwenden können. Katja Scherer über ein Ergebnis aus der Forschung.
Also wir haben mal untersucht, wie viel Mikroplastik eigentlich in unterschiedlichen Kosmetikprodukten enthalten ist. Und man sieht jetzt hier in diesem Glas, das ist Mikroplastik, das wir aus zwei dieser Tuben herausgesiebt haben.
Sebastian Pörschke holt zwei Tuben Peeling und eine kleine Glasflasche aus einer Plastiktüte und stellt sie auf seinen Schreibtisch. Das Fläschchen ist bis zur Hälfte mit einem feinen weißen Pulver gefüllt.
Man sieht, es sind ungefähr so 10 Gewichtsprozent. Das ist schon eine ganze Menge.
Pörschke forscht für das Fraunhofer-Institut Umsicht in Dortmund an Alternativen zu Mikroplastik in Kosmetikprodukten. Obwohl seit Jahren bekannt ist, dass die Plastikteilchen für die Umwelt schädlich sind, sind sie noch immer in zahlreichen Produkten enthalten. Das Umweltbundesamt schätzt, dass jedes Jahr etwa 500 Tonnen Mikroplastik in Kosmetik verarbeitet werden. Wie viel es genau ist, weiß niemand, sagt Frank Schweikert, Vorstand des Bundesverbands Meeresmüll.
Wenn ich jetzt in einem Fluss oder im Meer nach Mikroplastik suche, muss ich unglaublich große Wassermengen filtern, mit ganz, ganz geringen Filtern. Und in diesen Filtern bleibt natürlich nicht nur Mikroplastik, sondern auch Plankton und alles Mögliche hängen. Das heißt, die Schwierigkeit ist, dieses Mikroplastik überhaupt zu finden.
Klar ist nur, jeden Tag, wenn wir unser Gesicht mit einem Peeling waschen oder Zähne putzen, gelangen unzählige weitere Plastikteilchen in die Umwelt. Wie viele davon in den Kosmetika enthalten sind, bleibt den Herstellern überlassen.
Also mir ist nicht bekannt, dass es eine Vorschrift gibt, die das regelt.
Nur wenige Unternehmen verzichten daher ganz auf die Plastikteilchen. Alternativen wie Sand sind gröber als Mikroplastik und hinterlassen Kratzer auf der Haut. Dazu kommt:
Mikroplastik hat den Riesenvorteil, dass es inert ist. Es ist halt lange haltbar, es wird nicht schlecht. Und der Riesenvorteil ist, es ist halt sehr, sehr preiswert.
Sagt Sebastian Pörschke. Die Ersatzstoffe eigneten sich außerdem oft nicht für die Produktionsanlagen der Hersteller. Der Verfahrenstechniker hat sich daher eine weitere Alternative überlegt. Bei seinen Untersuchungen stieß er auf Naturwachse, also Bienenwachs oder Carnauba-Wachs von der brasilianischen Carnauba-Palme.
Das Wichtigste ist natürlich zuerst gewesen, zu analysieren, welche Alternativmaterialien gibt es überhaupt. Und dann wollten wir natürlich auch noch Material haben, was nach Möglichkeit nachwachsend ist und relativ schnell biologisch abbaubar.
Sebastian Pörschke packt die Peelings zurück in die Tüte, verlässt sein Büro und läuft zum Labor. An den Wänden dort stehen verschiedene brummende Apparate. Der Forscher greift nach einer Plastikdose und schüttet gelbe Pastillen auf seine Hand.
Hier sieht man jetzt einmal das Carnauba-Wachs, bevor wir es zu Pulver verarbeitet haben. Man erkennt halbkreisförmige Pastillen, die so einen halben Zentimeter Durchmesser haben.
Pörschke will damit Partikel erzeugen, die gleiche Form, Größe und Härte haben wie Mikroplastik. Dazu schmilzt er das Biowachs und verarbeitet es dann durch ein spezielles Spritzverfahren zu feinem Pulver.
Sie als Peeling-Hersteller kämen zu uns und sagen, sie möchten jetzt ein Peeling herstellen. Da soll ein Peeling-Körper drin sein, der die und die Eigenschaften hat. Und wir geben ihnen dann von unseren Pulvern
ein Pulver, was genau diese Eigenschaften erfüllt.
Um herauszufinden, ob sein Biopulver genauso wirkt wie Mikroplastik, muss Pörschke viele Versuche machen. Der Forscher holt aus einer Schublade einen kleinen Metalltopf und ein blaues Gerät, das an ein Rührgerät erinnert. Nur, dass daran kein Schneebesen, sondern ein fingerdicker Stab ist.
Das hier ist ein sogenannter Verschleißtopf. Mit dem haben wir untersucht, wie groß der Peeling-Effekt von Mikroplastik oder zum Beispiel Sand ist. Dafür haben wir hier diese Kunsthaut genommen und haben die über diesen sogenannten Finger gespannt. Und dieser Finger wird dann letztlich in einen Topf gehalten und dann wird das Ganze in Rotation versetzt, sodass sich die Kunsthaut permanent an dem Sand lang scheuert.
Pörschke kippt aus einer anderen Plastikdose eine teelöffelgroße Menge Sand in den Verschleißtopf und lässt den Finger dann einige Minuten rühren. Dreimal macht er das. Zuerst mit Sand, dann mit Mikroplastik und dann mit Biowachspulver.
Ich hole jetzt die Kunsthaut aus dem Topf. Also die ursprüngliche Kunsthaut war, wie man hier sehen kann, weiß-beige. Und wenn man sich jetzt die aktuelle Kunsthaut anguckt, sieht man hier deutliche Braunverfärbung.
Pörschke legt die drei Kunsthäute unter ein Mikroskop. Während die mit Sand bearbeitete Haut deutliche Kratzer aufweist, sieht man bei Mikroplastik und Biowachspulver keine Veränderung. Für den Forscher heißt das, Biowachs scheint eine echte Alternative zum Mikroplastik zu sein. Wäre da nicht der Preis?
Kilo Mikroplastik wird irgendwo zwischen 2,50 Euro und 5 Euro kosten. Bienenwachs ist relativ preiswert, liegt so bei 6, 7 Euro pro Kilo. Kanauberwachs, sind halt starke Preisschwankungen vorhanden. Da liegt der Kilopreis so zwischen 10, 15 bis 20 Euro. Kann aber auch schon mal auf 50 Euro pro Kilo hochgehen.
Für Unternehmen macht das einen großen Unterschied. Frank Schweikert vom Bundesverband Meeresmüll hofft daher auf strengere Regeln durch die Politik und auf die Vernunft der Verbraucher.
Ich denke, wenn die Unternehmen das auf ihren Verpackungen entsprechend kundtun und sagen, wir haben eine Alternative eingesetzt, glaube ich, würde kein Verbraucher sagen, das bezahle ich nicht.
Sebastian Pörschke hat sich zudem einen Kniff überlegt, um Unternehmen von seinen Produkten zu überzeugen. Er kann in seine Biowachspartikel zusätzliche Vitamine einbauen, die auf der Haut nachwirken. Peeling plus Vitaminkur sozusagen. Ende des Jahres will er die ersten fertigen Tuben im Angebot haben.
Katja Scherer berichtete, die wissenschaftliche Suche nach Alternativen zum Plastik ist noch alles andere als beendet. Um sie ging es heute in unserem Schwerpunkt. Und gleich um eine andere wissenschaftliche Suche, die nach umweltfreundlicheren Möglichkeiten, Schiffsmotoren anzutreiben als mit Diesel. Immer mehr Wissenschaftler versuchen, neue Motoren für Frachtschiffe zu entwickeln, die mit anderen, umweltfreundlicheren Treibstoffen laufen oder zumindest weniger Treibstoff verbrauchen. Bisher sind es extrem große Dieselmotoren, mit denen die Frachtschiffe angetrieben werden. Motoren, die zwar gut funktionieren, deren Einsatz aber extrem hohe Schadstoffbelastungen für unsere Umwelt bedeutet. Michael Kurt mit neuen, umweltfreundlicheren Ideen aus der Wissenschaft.
Riesige Großdieselmotoren arbeiten in den Maschinenräumen von Containerschiffen, wo sich wegen des ohrenbetäubenden Lärms niemand lange ohne Kopfhörer aufhalten sollte.
Das sind riesige Dinger, die sind 14 Meter hoch.
Sie müssen sich vorstellen, da steht ein Motor im Schiffsrumpf, der ist ungefähr so groß wie drei übereinander gestapelte Eisenbahnwaggons, wiegt etwa 2.500 Tonnen.
In der Regel haben diese Maschinen zwei Zylinder, die äußerst effektiv Leistungen bis zu 100.000 PS erzeugen. Allerdings arbeiten die Motoren nicht sauber, manche von ihnen sind regelrechte Dreckschleudern. Professor Friedrich Wirz, Schiffsmotorenforscher an der Technischen Universität Hamburg-Harburg.
Bei der dieselmotorischen Verbrennung und insbesondere bei der Verbrennung von Schweröl entstehen Schwefeloxide, Stickoxide, Ruß und zum Teil unverbrannte Kohlenwasserstoffe.
Eine Alternative, schwefelreduzierter Diesel. Aber es gibt auch eine weitere Möglichkeit.
Einer dieser Kraftstoffe ist Erdgas, was derzeit ein großes Thema ist in Bezug auf Schiffsantriebe. weil man damit allein schon sämtliche Schwefeloxid-Grenzwerte sofort einhalten kann. Und durch die Art der motorischen Verbrennung von Erdgas ergibt sich die Möglichkeit, die Ruß- und Partikelemissionen dramatisch zu reduzieren, sodass man erstmal meinen könnte, die Verbrennung von Erdgas sei die eierlegende Wollmilchsau.
Aber hier klingt schon durch, dass Erdgas nicht ganz einfach zu handeln ist. Ein Problem, das Gewicht des Energieträgers. Während man derzeit für eine Fahrt von Hamburg nach Singapur rund 3000 Tonnen Tankfüllung braucht, käme man mit dem gleichen Gewicht an Erdgas gerade mal bis zum Suezkanal. Darüber hinaus muss das flüssige Gas in speziellen Druckbehältern bei minus 160 Grad gelagert werden und beim Einsatz des Erdgases im Motor entweicht auch eine nicht unerhebliche Menge an Methan in die Umwelt, erläutert Thilo Panten vom Institut für Schiffsmaschinenbau an der TU Hamburg-Harburg.
Das heißt, dass das Gas außerhalb des Motors mit der Luft vermischt wird und dieses Gas-Luft-Gemisch angesaugt und verdichtet wird. Und durch diese Gemischverdichtung ist es so, dass Teile des Gemisches ihren Weg nach außen finden.
Und Methan ist um ein Vielfaches mehr als CO2 für die globale Klimaerwärmung verantwortlich. Derzeit sind immerhin schon einige Fähren unterwegs, die auch mit Erdgas ihre Motoren füttern, aber wie gesagt auch mit Erdgas, denn die Forscher setzen derzeit bei der Entwicklung nicht auf reine Erdgasmotoren, sondern auf sogenannte Hybridmotoren, die mit Schweröl, Diesel, aber auch mit Erdgas betrieben werden können. Seit Dezember verkehrt zum Beispiel eine Fähre von Cuxhaven nach Helgoland mit solch einem Motor. Nur zum Starten und als Reserve möchte man auf konventionellen Treibstoff zurückgreifen, ansonsten soll ausschließlich Erdgas zum Einsatz kommen. So ökologisch werden Containerschiffe in absehbarer Zeit auf den Weltmeeren wohl nicht unterwegs sein. Nur da, wo ein ökologischerer Betrieb gesetzlich gefordert ist, wird derzeit statt Schweröl schwefelarmer Kraftstoff eingesetzt.
Die Schiffsbetreiber wollen aus monetären Gründen ganz gerne außerhalb dieser Kontrollgebiete auf den Weltmeeren wieder umschalten, um möglicherweise dann doch Flüssigkraftstoffe, die aktuell kostengünstig zu haben sind, verbrennen zu können.
Doch es ist für Kontrolleure derzeit sehr schwierig zu überprüfen, ob auf Schiffen auch wirklich wieder sofort auf sauberen Kraftstoff umgestellt wird, wenn sie Gewässer erreichen, wo dies vorgeschrieben ist. So etwas kann nämlich derzeit nur sehr grob geschätzt werden, indem Motorlaufzeiten und verbrauchte Kraftstoffe miteinander verglichen werden. Wirtz glaubt, dass in naher Zukunft immer mehr Schiffe die Meere kreuzen werden, deren Motoren nicht nur Öl und Diesel, sondern auch Erdgas als Treibstoff vertragen. Er entwickelt in Hamburg einen solchen Motor. Die Zeit der klassischen Segelschiffe zum Transport ist leider vorbei, denn Zeit ist Geld. Aber es gibt Schiffsbauer, die glauben, dass die Kraft des Windes zumindest zusätzlich genutzt werden sollte, um Treibstoff zu sparen. Das wohl aufregendste Design haben dabei wohl Schiffe mit sogenannten Flettner-Motoren. Augenfällig sind dabei hohe zylindrische Säulen auf Deck, die von einem Elektromotor angetrieben werden.
Ja, das ist 30 Meter hoch und vielleicht 3 Meter dick. Das ist etwas Ähnliches wie ein Segel.
Wobei der Wind beim Vorbeistreichen an den beweglichen Zylinderoberflächen beschleunigt und gleichzeitig auf der anderen Seite abgebremst wird, was letztendlich den Schiffen einen zusätzlichen Vortrieb gibt. Eine Technik, die allerdings für den Schiffsmotorenforscher Friedrich Wirtz nicht leicht in Griff zu bekommen ist.
Das ist maschinenbaulich sehr aufwendig. Sie müssen sich vorstellen, dass so ein großes, schweres Teil jetzt auf dem Schiff befestigt ist und dieses Schiff rollt im Seegang. Das macht ja durchaus Bewegungen mit. Und die Kräfte, die dabei entstehen, müssen in der Lagerung aufgenommen werden können.
Einen anderen Weg gehen Forscher, die zwar auch auf Wind setzen, aber dabei ein richtiges Segel nutzen wollen, das vorne am Schiff als Zugdrachen die Motoren entlasten soll, wenn der Wind von hinten bläst. 50% Treibstoff sollen damit einzusparen sein. Aber den Beweis müssen damit ausgerüstete Schiffe noch liefern.
Michael Kurt über die neuen Ideen zu umweltfreundlichen Motoren für Frachtschiffe. Still yourself and watch them come and go. Wherever you are, you'll find your home at last. Everything left is around you. Eben ging es um neue Antriebsmöglichkeiten für Frachtschiffe. Bleiben wir doch einfach auf der See. Jetzt geht es aber nicht um die Motoren der Schiffe, sondern vielmehr um die Gesundheit der Mannschaften. Der Job eines Seemanns auf einem Containerschiff kann sehr anstrengend sein. Das können wir uns alle vorstellen. Am Ende kann diese Arbeit sogar aufs Herz schlagen. Aber das nicht darum, weil die Arbeit auf See so schwer ist, haben Wissenschaftler herausgefunden. In Hamburg stellten Forscher fest, dass die Männer auf den Schiffen teilweise ungewöhnlich stark zunehmen. Bis zu 20 Kilogramm in einem Jahr. Den genauen Gründen dafür ist Volker Masek nachgegangen.
Man bekommt an Bord 3 warme Mahlzeiten. Zum Frühstück wird man gleich schon von Thüringer Würstchen begrüßt.
Matrosen scheinen einen Mordshunger zu haben.
Gegessen wird sehr gerne Fleisch und in großen Mengen.
Robert von Katzler hat das selbst so erlebt. Nicht als Seemann, sondern als Mediziner mit einem Forschungsauftrag. Für seine Untersuchungen schipperte der Hamburger 4-mal mit großen Containerschiffen quer über den Atlantik, um zu ergründen,
was wirklich gegessen wird auf diesen Schiffen.
Das Ergebnis der neuen Studie über Ernährungsgewohnheiten auf hoher See ist erschreckend. Oft wird viel zu kalorienreich und viel zu viel gegessen. Während der langen Schiffsreisen nehmen Besatzungsmitglieder zum Teil ungewöhnlich stark zu, so Markus Oldenburg vom Hamburger Zentralinstitut für Arbeits- und Maritime Medizin.
Wir haben eine Gewichtszunahme in einem Zeitraum von 12 Monaten von durchschnittlich 5,9 Kilogramm registriert, mit Extremfällen bis zu 20 Kilogramm.
Das fragwürdige Ernährungsverhalten und die massiven Gewichtssteigerungen verzeichnete der mitreisende Robert von Katzler bei Männern aus Kiribati. Das ist ein Inselstaat im Pazifik. Von dort stammen viele der ausländischen Matrosen an Bord deutscher Handelsschiffe. Nur von den Philippinen kommen noch mehr.
Wir haben auf unterschiedliche Art und Weise messen können, zum einen, wie viel Kilokalorien pro Tag pro Seemann aufgenommen wurde. Und gleichzeitig haben wir messen können anhand von Armbandmonitoren, die Probanden über eine Woche getragen haben, wie viel Kalorien verbraucht wurde. Und hier sieht man sozusagen, dass der Input wesentlich höher als der Output ist.
Was die Männer aus dem Pazifik auf See verdrücken, geht also weit über das hinaus, was für die harte Arbeit an Bord eigentlich nötig wäre. Und es übersteigt auch jedes gesunde Maß. Eine Hamburger Reederei hatte die neue Studie in Auftrag gegeben. Vorausgegangen waren ernste gesundheitliche Probleme bei Seeleuten aus Kiribati. Laut Markus Oldenburg gab es sogar 2 Todesfälle, bei denen der Verdacht bestand, sie könnten mit einer rapiden Gewichtszunahme an Bord zusammenhängen. Im Nachhinein habe das nicht mehr geklärt werden können.
Aber wir wissen natürlich, dass eine Fehl- und eine Überernährung schon einen Risikofaktor darstellt.
In diesem Sinne ist die Tätigkeit auf hoher See also ein Risikoberuf, wie die Studie zeigt. Weniger für europäische Matrosen, die nahmen nicht so stark oder gar nicht zu, aber für die Seeleute aus Kiribati. An Bord der hiesigen Handelsschiffe begegnen sie einer völlig anderen, üppigen Essenskultur und sind damit offensichtlich überfordert.
Die Kiribati haben einen relativ geringen Lebensstandard und können sich mit dem Verpflegungsangebot und auch mit der vielfältigen Ernährung, wie wir sie kennen, gar nicht auseinandersetzen. Des Weiteren kommt noch hinzu, dass vermehrt auch Dosenware angeboten wird, Fastfood angeboten wird und Einzug hält und hier nicht kritisch hinterfragt wird, wie die Ernährungseigenschaften dieses Angebotes sind.
Kein Wunder also, dass die Kiribati an Bord alle dicker wurden und dass die Forscher nun akuten Handlungsbedarf sehen. Die Ernährungswissenschaftlerin Birgit Christiane Cyriaks aus dem Herzzentrum des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Auch sie gehört zum Studienteam.
Man muss das ja immer über die Jahre sehen. Also wenn man 10, 20 Jahre in so einem Dienst tätig ist, dann wird es ja nicht besser. Die standen ja jetzt schon vom mittleren Körpergewicht im Bereich der Adipositas.
Also der ungesunden Fettleibigkeit.
Und wenn ich das weiß, dann ist auch naheliegend, dass für diese Bevölkerungsgruppe explizit was gemacht werden muss.
Das soll jetzt geschehen, zumindest bei der Hamburger Reederei, die Studie angeregt hat.
Es geht darum, einerseits zu überprüfen, wie kann ich Essen anders einkaufen, also wie treffe ich da die richtige Auswahl, eben mehr Frischware, mehr Obst, Gemüse zum Beispiel, statt bevorzugt größere Mengen an Fleisch und tierischen Lebensmitteln einzukaufen. Das nächste ist, es geht um die Schulung von Köchen, wie kann ich die verbessern? Und die anderen Dinge sind natürlich, die Seeleute auch direkt anzusprechen, was sollen sie auswählen und ihnen klarzumachen, wie wichtig dieses Ernährungsverhalten auch für ihre eigene Gesundheit ist.
Die Arbeitsgruppe von Schifffahrtsmediziner Markus Oldenburg bleibt aber weiter am Ball. Sie wird wissenschaftlich überprüfen, ob es mit dem 3-Punkte-Katalog tatsächlich gelingt, dass sich Seeleute aus Kiribati an Bord künftig nicht mehr so ungesund ernähren.
Wir hoffen, dass weitere Reedereien sich anschließen werden. Wir stehen auf jeden Fall mit unserem wissenschaftlichen Know-how und unserer Bereitschaft zur Seite.
bleibt noch die Frage, ob es vielleicht auch noch andere Berufe gibt, in denen die starke Gewichtszunahme von Beschäftigten ein Problem ist. Der Deutschen Adipositas-Gesellschaft fallen keine ein, wenn man sie danach fragt. Aber ihr ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass Übergewicht und Fettleibigkeit in der ganzen Bevölkerung immer mehr zunehmen. Schon 2030 werde die Mehrheit der Deutschen schwer übergewichtig sein, warnen die Wissenschaftler. Wie es scheint, kommen also auch wir mit unserer Essenskultur nicht mehr so richtig klar.
Eine enorme Gewichtszunahme von Seeleuten, Volker Mrasik berichtete.
And your pretty eyes looking at me so bright. Ooh, ooh, like I'm your one delight. You got me spinning, spinning now. Oh, oh, don't think that I can let go now. Baby, I'm taking your love and fly. Let's spin this kaleidoscope.
Notizen aus der Wissenschaft.
Regeneriert sich die Ozonschicht? Tatsächlich scheint sich das Ozonloch über der Antarktis zumindest langsam zu schließen, wie Forscher aus Großbritannien und den USA herausgefunden haben. Es gebe Hinweise dafür, dass ein Regenerationsprozess eingesetzt habe und sich die Ozonschicht stabilisiere. Noch im vergangenen Jahr hatten Wissenschaftler eine starke Ausdehnung des Ozonlochs registriert. Das Ozonloch erreichte damals im Oktober eine Rekordgröße, die allerdings auf den Ausbruch eines Vulkans in Chile zurückgeführt wird. Das Ozonloch über dem Südpol, das sich jedes Jahr im September bildet, sei seit dem Jahr 2000 insgesamt aber um 4 Millionen Quadratkilometer geschrumpft, sagen die Wissenschaftler. Das entspreche in etwa der Größe Indiens. Aber die 4 Millionen Quadratkilometer sind gar nicht die größte Neuigkeit. Viel wichtiger, die Schicht wird auch dicker, wie Jens-Uwe Groß, Physiker am Forschungszentrum Jülich auf NDR Info sagte.
Dass man jetzt zum ersten Mal sieht, dass Ozon im September ansteigt, ist wirklich eine Folge dieser in dem Fall erfolgreichen Umweltpolitik weltweit. Bis das Ozonloch endgültig verschwunden ist oder bis wir sozusagen den Stand von 1980 erreicht haben, werden wir noch bis Mitte des Jahrhunderts etwa warten müssen, also vielleicht bis 2050, 2060.
Der menschliche Traum vom dauerhaften Leben im All ist zwar noch nicht umsetzbar, aber er rückte zumindest vor 10 Jahren mehr in die Nähe des Vorstellbaren. Am Montag jährt sich nämlich zum 10. Mal die spektakuläre Weltraummission, bei der Thomas Reiter als erster Deutscher zur internationalen Raumstation ISS reiste, dem Außenposten der Menschheit im All. Es war damals ein Glücksmoment für die deutsche Raumfahrt. Dagegen ein schwarzer Tag für den deutschen Fußball, während Reiter dem Himmel entgegenflog, verpasste die DFB-Elf gegen Italien das Finale der Weltmeisterschaft.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Wenn Roboter gehen, sieht das schon manchmal ein wenig ungelenk aus. Die Bewegungen sind dann doch eben noch sehr technisch. Mit denen eines Lebewesens hat das Ganze noch kaum etwas zu tun. Könnte es aber, glauben Wissenschaftler. In Bielefeld versuchen Forscher darum, nun mehr Erkenntnisse über die Geheimnisse der Eleganz der Fortbewegung von Tieren zu bekommen. Besonders trittsicher und trotzdem elegant bewegt sich zum Beispiel die Stabheuschrecke. Was bräuchte ein Roboter, um das genauso zu können? Um diese Frage zu beantworten, analysieren die Wissenschaftler nun akribisch die Fortbewegung der Heuschrecke. Wie das geschieht, hat sich Stefanie Grimme angesehen.
Hier leben 5000 Stabheuschrecken in ungefähr 20 Zuchtkäfigen. Die sehen so im Prinzip aus wie Küchenschränke, allerdings mit transparenten, also atmungsaktiven Türen. In diesen Zuchtkäfigen hängen ganz viele Chinakohlblätter und ein paar Zweige von einer Brombeerpflanze. Und da drin sieht es so aus, als ob ganz viele vertrocknete Äste darin hängen. Aber das sind tatsächlich die Stabheuschrecken. Carausius morosus ist die Art. Das ist die indische Stabheuschrecke. Und die ist ungefähr so groß wie eine Zigarette, vielleicht ein bisschen dünner und sieht ja aus wie trockenes Laub. Und jetzt greift Professor Josef Schmitz von der Arbeitsgruppe Biologische Kybernetik von der Universität Bielefeld hier rein und nimmt sich so eine Stabheuschrecke? Wie viele nehmen Sie jetzt mit?
Ich nehme jetzt mal 3 bis 4 mit, um zu gucken, wie kooperativ die Tiere sind, weil sie müssen ja über einen Steg nachher laufen, sodass wir die Bewegung der einzelnen Gelenke, der einzelnen Beine messen können.
Wir sind jetzt hier in einem Forschungslabor, das sieht aus fast wie ein Fernsehstudio. 8 Kameras sind hier auf einen kleinen Laufsteg gerichtet. Und jetzt nimmt sich der Doktorand Chris Dallmann erst einmal eine Heuschrecke aus dem Transportbehälter. Und die wird jetzt erstmal präpariert. Dafür hat er ein Mikroskop und setzt jetzt die Stabheuschrecke darunter.
Zunächst muss ich das Tier hier einmal fixieren. Das heißt, ich benutze normale Stecknadeln, um das Tier hier auf der Präparationsschale zu fixieren, damit ich dann in Ruhe die kleinen Kügelchen für die Bewegungsanalyse anbringen kann.
Das sieht jetzt sehr merkwürdig aus, weil er tatsächlich um die Heuschrecke herum lauter Stecknädelchen spießt, so dass die Heuschrecke nicht zu Schaden kommt, sondern wirklich nur die Beine fixiert werden. Und jetzt nimmt er sich Klarsichtnagellack.
Und den Tropfen positioniere ich jetzt hier auf einer bestimmten Stelle auf dem Körper. Und dann nehme ich ein Kügelchen, befestige es auf dem Tier und das war's schon.
Die Kügelchen sind winzig klein, so groß wie Globuli vielleicht. Und die wirken wie Katzenaugen, das heißt, die Kameras erkennen die denn und können dann die Bewegungsabläufe dieser Heuschrecke nachvollziehen. Letztendlich geht es hier darum, dreierlei gleichzeitig zu messen, nämlich die Kräfte, die die Heuschrecke aufbringt, um die Beine zu bewegen, dann die Bewegungsanalyse, also wie sie sich bewegt, und die Muskelaktivität. Und um das zu machen, wird jetzt der Heuschrecke noch eine Art Rucksack aufgesetzt. Das ist ein kleiner Ring, der ganz, ganz viele mini, mini kleine, also haardünne Drähte hat. Die werden dann wiederum an ganz bestimmten Muskeln fixiert, sodass man dann, wenn sie sich dann gleich wieder bewegen darf, genau sehen kann, welches Bein sie wie bewegt und wie die Muskelaktivitäten dann sind. Die werden dann gemessen. So ganz happy ist die Heuschrecke jetzt nicht. Das sieht man ihr nicht wirklich an, weil strampeln kann sie ja nicht. Sie ist ja noch fixiert, aber sie hat sich übergeben. Und das zeigt, dass sie schon auch ein bisschen gestresst ist.
Jetzt wird sie befreit und darf sich jetzt wieder frei bewegen.
Und sie darf nicht nur, jetzt soll sie sich nämlich auch bewegen. Sie ist jetzt auf den Laufsteg gesetzt worden. Das ist ein ungefähr 50 cm langes, lineal breites Brett. Darin eingearbeitet sind 5 Trittsteine. Die sind so groß wie quadratische Tic-Tac, würde ich sagen. Und wenn die Heuschrecke da drauf tritt, wird gemessen, welche Kraft sie ausübt. Der Doktorand Chris Dallmann setzt die Heuschrecke immer wieder ab, sie muss jetzt immer wieder laufen. Was genau stellen Sie jetzt fest?
Zum einen können wir jetzt genau nachvollziehen, wie die Stabheuschrecke ihre Beingelenke bewegt. Und wir können eben messen, wie viel Kraft einzelne Beingelenke auf den Boden ausüben und wie die somit an der Fortbewegung beteiligt sind.
Wofür sind denn die Gelenke jetzt zuständig?
Also wir haben im Wesentlichen ein Gelenk, das macht die Hauptkraft im Bein. Und wir haben 2 andere Gelenke, die leiten diese Kraft so um, dass sich das Tier einerseits über dem Boden halten kann und andererseits nach vorne bewegen kann.
Und das ist besonders, das herausgefunden zu haben, weil bislang ging man eigentlich davon aus, dass nur ein Gelenk überhaupt für den Antrieb zuständig ist und die anderen Gelenke ja für die Höhenkontrolle, also so, dass die Heuschrecke nicht mit dem Bauch über den Boden rutscht. Das Interessante ist, dass das, was hier herausgefunden wird, auch direkt umgesetzt werden kann. Hier nämlich sogar nebenan in der Universität. Dort ist ein Projekt zur Robotik und dort wird das, was man hier an Bewegungsabläufen feststellt, denn auch nutzbar gemacht?
Wir arbeiten hier mit Ingenieuren vom Exzellenzcluster zusammen und arbeiten dort an einer großen Version einer Stabheuschrecke, einem Roboter, der auch 6 Beine hat und wie die Stabheuschrecke 18 Beingelenke. Und da geht es jetzt darum, diesen Roboter so anzusteuern, dass er sich so elegant bewegen kann wie auch die Stabheuschrecke.
Denn bisher ist es so, dass Roboter sich zumindest nicht sehr geschickt über unterschiedliche Untergründe oder über Hindernisse bewegen können und alle Richtungen und Kurven gehen können. Das kann die Heuschrecke. Sie ist sehr, sehr anpassungsfähig und künftig der Roboter, der hier entwickelt wird, möglicherweise auch dank der Stabheuschrecken.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Die Stabheuschrecke auf dem Laufsteg. Das war eine Reportage von Stefanie Grimme. Und damit ist Logo für heute zu Ende. Die Musik kam diesmal von Corinne Bailey Ray. Die CD heißt The Heart Speaks in Whispers. Ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.